Das Trio Infernale sitzt heute am Mikrofon. Die Creator Liga Heiligen Drei Könige der in Klammern vergangenen, Klammer zu, Saison am Start. Simon, uns beiden kennt man. Timo mittlerweile als altgedienten Ehrengast, als eigentlich schon Punktelieferant himself, ja. Heute auch am Start. Wir freuen uns, dass du da bist, denn heute die große Awards-Show. Wir vergeben uns und unseren Kategorien die entsprechenden Awards. Und ich bin mal gespannt, wie die Zeugnisvergabe heute ausfällt. Insbesondere für uns beiden, Simon. Unsere Hot Takes, unsere Predictions. Ja, wir gehen das alles gleich mal so ein bisschen unstrukturiert durch. Es gibt hier keine Struktur. Die Season ist vorbei und hier ist nichts mit, was weiß ich, Recap, bla bla bla. Heute ist frei Schnauze. Und Schnauze voll hat keiner von uns für diese Episode. Ich freue mich. Wir gehen rein. Bis gleich.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
So, wer möchte? Der Ehrengast zuerst. Timo, kurze Frage.
Ja.
Bist du mittlerweile schon Dortmund-Fan oder?
Nein, immer noch stolzer Unterstützer des ehemals glorreichen FC Schalke 04. Die glorreichen Zeiten rücken immer mehr in die Vergangenheit. Aber ich freue mich mal wieder hier zu sein. Also ich denke mal, bei Awards müssen wir auch nicht sonderlich viel über Schalke reden. Von daher ist das auch besser so, sagen wir es, wie es ist.
Versager der Saison, das ist der, ja. Das ist der Award schlechthin. Aber ja, kommen wir gleich wahrscheinlich noch im Laufe der Freischnauzen-Episode zu sprechen. Versager der Saison können wir ja gleich nochmal, wenn wir über die Creator League sprechen, auch über uns drei sprechen. Und wie komme ich von Versager der Saison auf Simon?
Ich gehöre vielleicht dazu. Ich bin hier in guter Gesellschaft.
Herzlich willkommen, Simon, auch dir. Wie geht's zur großen Awards-Show? Entschuldigung.
Ja, mir geht's gut. Danke. Ich freue mich auf die Episode. Ich finde es cool, dass Timo Zeit gefunden hat, endlich mal wieder zu Gast zu sein bei uns. Und ja, wir werden, und da hat Timo zu 100% recht, bei den Erstliga-Awards nicht über den FC Schalke reden müssen. Aber ich bin gespannt, ob wir vielleicht über Bremer reden.
Oh, okay. Auch nochmal für dich die Frage, Simon. Die Kölner, Erstliga mit dem Hamburger SV-Jungs aufgestiegen. Wie geht's dir? Und dann gleich direkt an euch beiden die Frage, wer schafft die Relegation? Das Dorfico, habe ich mal gelesen. Das neue moderne Klassiko.
Ja, zur ersten Frage, Melo, ist natürlich überragend, dass der FC jetzt endlich wieder Erstligist ist. Oder was heißt endlich, ne? Es war ja nur eine Saison zweite Liga, aber schön, dass sie den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Ja.
Kriege ich irgendwie Schalke-Vibes, Timo, ne? Wir wollten ja nicht über Schalke sprechen, aber irgendwie.
Geile Stimmung
lass
hier
it,
gewesen.
Lass es.
Und auch eine große Rolle jetzt in Köln. Ja, entschuldige, Simon, bitte. Nee, heute ist frei Schnauze.
Gut ist ein gutes Stichwort. Also da habe ich wirklich, ich habe es nicht im Stadion gesehen, aber im Fernsehen natürlich die 90 Minuten verfolgt, sogar auch auf Einzelspiel. Also ich wollte drumherum gar nichts mitbekommen, nur das FC-Feeling haben. Und ich hatte Gänsehaut, als Uta kurz vor Schluss in seinem letzten Karrierespiel sein erstes Saisontor in dieser für ihn ja wirklich solchen Saison geschossen hat. Es war einfach irgendwie Geschichten, die der Fußball schreibt. Man kann es immer wieder sagen, es ist einfach schön. Und das sind so Momente, die bleiben für die Ewigkeit. Ne? Und ja, ich glaube, er konnte abends nach dem Feiern sich schön ins Bett legen und am nächsten Morgen aufwachen und sich an diesen Moment noch mehr erinnern.
Das haben wir 34 Spieltage, Timo, die wir Schalke in der zweiten Liga verfolgt haben, nicht dürfen. Uns abends ins Bett zu legen nach dem Spieltag und morgens in aller Ruhe aufzuwachen, um zu sagen, oh, was ein schöner Spieltag.
Das stimmt, aber Köln HSV zurück finde ich auch geil. Also muss ich ja mal sagen, also ein Riesen-Upgrade auch für die Liga. Also die Bundesliga DFL kann echt drei Kreuze machen. The Zone auch. und Sky, dass Sky und DAZN da wieder da, also das Sky und DAZN, dass Köln und HSV wieder da sind, weil ja, gehören einfach in die erste Liga. Hat man auch gesehen mit den Feiereien und so, erst beim HSV und dann bei Köln. Ja, richtig geil. Relegation, ich sage langweilig, Heidenheim macht's, aber letztendlich ist mir das sogar weitestgehend egal, muss ich sagen. Hauptsache Köln, HSV ist wieder da, das ist richtig geil.
Ja, also mir ist die Relegation auch komplett egal. Ich sag auch, Heidenheim wird es irgendwie machen, abgewichst so, ne? Irgendwie dann dreckig, mit ein bisschen Mauern vielleicht, ein bisschen Glück an der einen oder anderen Stelle. Aber was man halt oft auch in den letzten Jahren gesehen hat in der Relegation, dass der Erstligist dann schmucklos irgendwie das dann schafft, durch Hin- und Rückspiel sich durchzuwursteln. Ich würde mir aber tatsächlich Elversberg als Aufsteiger wünschen, weil ich glaube, dass die rein fußballerisch dann schon auch den attraktiveren Ansatz haben und ich glaube dann auch spielerisch eine Bereicherung sein könnten für die erste Liga, wenngleich ich davon ausgehe, dass sie ihr Spielstil natürlich anpassen müssen in der ersten Liga. Ich glaube nicht, dass du da diesen Hurra-Offensivfußball spielen kannst, weil dann endet das in einer Gegentorzahl, wie Kiel es jetzt erreicht hat, mit über 70 Gegentoren, glaube ich. Ja, muss man mal abwarten, was dann auch aus den Leihspielern wird. Wenn Elversberg den Aufstieg vielleicht schafft, dann haben sie vielleicht noch eine Chance, den einen oder anderen Spieler auch zu halten, auch wenn es schwer wird. Ja, also Sympathie eher auf Seiten der Elversberger, aber ich glaube, Heidenheim wird's machen.
Okay. Relegation, zweite Liga. Ja, sind wir eigentlich bis... Na, nur ich letztendlich in der Relegation Creator-Liga. Ne? Hätten wir da eine zweite Liga, wäre ich, glaube ich, eigentlich sogar auch schon direkt abgestiegen. Verdammt nochmal. Lass uns kurz durch die Positionen gehen und dann haken wir das Thema auch ganz schnell ab. Und dann sprechen wir mal so ein bisschen über Emotionen, Ideen, Kritiken, ja, zur Creator-Liga an sich. Draft-System, ja, nein. Hat das Auswirkungen auf den Saisonverlauf gehabt? Ich sage ja. Man sieht es ja ganz klar in den Positionen. Komme ich gleich zu meiner Argumentation. Aber vielleicht mal die Momentaufnahme. Ja, oder die Fakten, die wir jetzt schaffen. Simon, als, bester von uns dreien auf Platz 8, ja, mit, ich glaube, knapp 30.000 oder über 30.000, ne, 30.400 waren es, Platz 8. Timo, Platz 10, zum Glück noch unter die Top 10, ja, 29.500, also auch 1.000 Punkte knapp hinter Simon, da trotzdem zwei Positionen dahinter. Und dann Melo auf Platz 12, ich glaube sogar von 12, ne? Ich glaube, ich bin Letzter geworden.
Von 13. Glaub,
der Letzte war der Admin.
Nee, von 13.
Ah, okay, war nach mir noch einer. Ja, Gott sei Dank, nicht Letzter. Das ist schon mal gut. Die Schmach habe ich mir gespart. 27.973. Letztes Jahr Melo noch Platz 1, ja. Draft richtig abgerockt, ja, ziemlich weit vorne mit den Picks, ich glaube an Position 3 war ich, glaube ich, letzte Saison, oder jetzt müssen wir ja sagen, vorletzte Saison, dieses Mal an Position 9 oder 10 und Anekdote, Fabi übrigens, Kickbase-Helfer, herzlichen Glückwunsch zum wirklich sehr souveränen Sieg, ja, ich glaube sogar schon Startziel, wenn mich nicht alles täuscht oder sehr nah dran, er hat schon sehr, sehr lange sehr souverän da oben auf Platz 1 oder zumindest in den Top 3 sich befunden, ist, glaube ich, die Vorsaison letzter gewesen und da auch im Draft sehr, sehr spät dran gewesen. Timo, hat das irgendwelche Auswirkungen, so ein Draft-System, deiner Meinung nach? Und wenn ja, was können wir jetzt besser machen?
Ja, also hat auf jeden Fall Auswirkungen, ne? Also ich find's geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch wenn ich jetzt nie irgendwie groß vorne dran war, aber auch nie krass hinten. Also ich war meist so ein bisschen im Mittelfeld.
Ja, genau.
Ja, hat natürlich Auswirkungen. Also ich meine, ich fand meinen Draft richtig geil, als wir ihn gemacht haben.
Schieß doch mal los, wen hattest du? Hast du die noch im Kopf?
Ja, ich hatte in der ersten Runde Xavi Simons, ich hatte in der zweiten Runde Nico Schlotterbeck, dritte Runde David Raum und vierte Runde meinen Gamble-Pick, weil er da noch nicht safe war, Dennis Undav.
Stimmt.
Und ich dachte, boah, da habe ich vier absolute Bretter, die auf ihren Positionen so Top 10, Top 5 sind. Mhm. Ja, also weiß ich nicht. Xavi hat's gehalten, wenigstens, auch wenn der natürlich auch lange verletzt war. Das war auch das Problem. Also zwischenzeitlich waren alle vier von denen verletzt. Ja. Gleichzeitig. Also es war tatsächlich schwierig dann in dem Fall. Undav hat es natürlich auch, kommen wir später bei den Awards noch zu. So viel schon mal dazu. Und Raum habe ich dann irgendwann schon verkauft, Schlotterbeck dann auch, war ja auch dann erst kurzzeitig, dann langfristig verletzt. Also insgesamt solchen Saison. Ja, ich habe, würde ich fast noch sagen, das meiste draus gemacht. Hab dann noch so Spieler wie Doan bekommen, recht spät nach dem Reset. Ein Onora noch geholt, ein Gnabry, aber ja, wenn man dann so viel Kapital dann auch schon verballert beim Draft, ne? Ich meine, das waren dann zusammen auch schon recht viel Geld. Und die dann halt auch einfach nicht liefern oder im schlimmsten Fall sogar verletzt sind. Das war dann halt wirklich der Genickbruch. So am Anfang war ich, glaube ich, noch ganz okay dabei. Aber sobald die sich verletzt haben, war halt Ende so, ne? Also da war dann nicht mehr viel zu machen, leider.
Simon, wie sah dein Team aus?
Ja, also bei mir verlief es grundsätzlich ähnlich wie bei Timo auch. Meine Draft-Picks waren ja an Nummer 2 Harry Kane in der ersten Runde. In der zweiten Runde habe ich Julian Riason geholt. Da musste ich halt dann schon die ersten Budgetanpassungen treffen, weil wir ja nur ein Budget von 160 Millionen hatten. Und mit Kane waren alleine ja schon 60 weg. Dann habe ich in der dritten Runde, weil ich so ein bisschen auf Stürmer gehen wollte, ne, Stürmer sind rar in Kickbase, gute Stürmer sind rar. Und dann dachte ich, nehme ich da noch einen zweiten ganz guten neben Kane und habe mich für Amin Adli entschieden, der damals auch einen Marktwert von irgendwie 14, 15 Millionen hatte. Zum Zeitpunkt des Drafts, also es war dann budgettechnisch auch okay und die Aussichten auf eine Menge Spielzeit waren eigentlich gegeben. Ja, und dann in der vierten Runde war mein Gamble-Pick Gnabry, der ja zum Saisonstart richtig on fire war. Ein mit der beste Punkter gewesen bis Spieltag 6-7. Ja, und dann haben seine Leistungen nachgelassen. Ich glaube, dann kam auch irgendwie eine Verletzung, eine kleine, die ihn dann auch so ein bisschen ausgebremst hat. Die Konkurrenz ist fit geworden und hat ihn dann so ein bisschen verdrängt. Und jetzt zum Ende der Saison hin hat er ja nochmal aufgedreht. Ja, das heißt auch, mein Draft war okay. Und wenn du an Nummer 2 Kane picken kannst, so, dann erhoffst du dir natürlich automatisch eine deutlich bessere Platzierung als Platz 8 am Ende. Aber ja, aufgrund meines Budget-Troubles ist es mir da nicht gelungen, diese 10 bis 20 Millionen Spieler zu finden, die halt krass rasiert haben in dieser Saison. Und ich fand das generell sehr auffällig, dass es viele 10 bis 20 Millionen Spieler gab, die diese Saison den Unterschied gemacht haben und eben nicht diese dicken Fische dauerhaft 34 Spieltage ein Team getragen haben, sondern eher im Gegenteil. Es gab viele wirklich große Namen, die
Kernaussage, Digga. Kernaussage.
Ja, und das ist so ein fettes Learning jetzt, was ich jetzt schon mitgenommen habe aus der jetzt abgelaufenen Saison, dass halt einfach viele dicke Fische nicht konstant performt haben. Und wenn du wirklich ein Team gebaut hast, was gespickt mit Stars war, dann bist du meistens nicht aufs Treppchen gekommen. So war zumindest mein Eindruck auch aus der Community. Ja. Da hat mir dann so ein bisschen das Händchen gefehlt, vielleicht auch das Timing, das Geld an der einen oder anderen Stelle. Gibt es viele Erklärungen für, aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil du hast das eingangs erwähnt, Melo, wir sind letztes Jahr in der Vorsaison ja alle aufs Treppchen gekommen. Ich ja Zweiter geworden und wollte sogar noch höher hinaus in diese Saison. Ist mir leider nicht gelungen, aber es wird im Sommer neu angegriffen, so viel steht fest.
Ja. Die Motivation kommt langsam wieder, ich merke das. Ihr werdet an Position 1 gelost und dürft euren Erstrunden-Pick setzen. Timo, die Learnings...
Ey, warte mal, Melo, du musst jetzt erstmal noch was zu deiner Generational Stinker-Performance in dieser Saison sagen. Du hast Joshua Kimmich, einen der besten, Most Improved Player, kommen wir vielleicht auch später noch zu.
Ja.
Und bist trotzdem Vorletzter geworden, also da so leicht kommst du mir nicht davon.
Andersrum muss man ja auch sagen, zu meiner Verteidigung, ja. Ich bin, ich glaube, an Position 9 oder an Position 10 war Kimmich mein Erstrunden-Pick.
Nee, du bist vor mir. Ich wollte Kimmich haben, du hast mir weggenommen und ich habe dann Simons genommen.
Okay, also trotzdem.
Das war glaube ich, Position 6 oder 7 oder 8 oder so.
Ja. Nee, ich glaube 9. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich glaube, es war 9.
Ja, ja. Dann war ich ja erst an 10.
Sehr, 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 sehr spät. Und 8 Leute vor mir, ja, die einen Kimmich nicht gepickt haben. Und da waren ja ganz wilde Sachen dabei, ja, Erstrunden-Picks. kann man ja auch sagen, Leute, was ist los? Und ich hätte eigentlich gerne Boniface gehabt und den hat mir vorher, ich glaube sogar Meme-Kicker weggenommen, ja. Das war ja eigentlich mein Erstrunden-Pick, weil ich unbedingt einen starken Neuner haben wollte und bin dann letztendlich auch nur als Notlösung auf Kimmich gegangen. Also eigentlich dann Glück gehabt, ja. Das war gar nicht so richtig auf dem Schirm. Den hatte auch, muss man ja auch zu meiner Verteidigung sagen, nicht jeder als Erstrunden-Pick so richtig Anfang der Saison auf dem Schirm. Da gab es ja diese Diskussion, auf welcher Position wird er eingesetzt, wie läuft das, rechts außen, Sechser, was ist da jetzt mit dem
Bayern? Ja, war sogar ein richtig starker Pick von dir, also
safe. Ja, bei Accident, ne? Und eben so ist dann auch der Saisonverlauf durchgezogen. Er ist der einzige Big Player, ja, Olis jetzt mal außen vor und Kane, ja, Olis, weil den keiner so richtig, da haben wir ja alle Muri ausgelacht und Kane, das wussten wir ja alle, aber so mit einer der einzigen dicken Fische, die einen wirklich konstant durch die Saison getragen haben. Und nur so einen zu haben, hat dann doch nicht ausgereicht. Ich hatte ja dann in meiner zweiten Runde Stiller, den ich mir gepickt habe, dachte, okay, geile Performance, ich war so richtig im Stuttgart-Hype, ja, und dachte mir, okay, die werden auch eh wieder Champions League spielen, habe ich mir zur Vorbereitung auf diese Episode, auch unsere Prediction-Episode, Simon, noch reingezogen, wo ich ganz klar gesagt habe, Stuttgart auf Platz 3, maximal auf Platz 4, also die werden definitiv Champions League spielen. Da war ich noch ein bisschen stiller hyped und Stuttgart hyped. Pick 3, meine berühmt-berüchtigten Picks, Amura, verletzt, direkt an Fabi übrigens verkauft, ja, für 13 Millionen, damals noch für 9 gepickt zum Markt.
Also bis
ja.
Jetzt 3 Picks, bisher hast du den besten Draft abgelegt, sorry, aber ja. Stiller war doch auch voll gut. Ja, und aber Stiller hast du auch recht früh wieder verkauft, ne?
Ja, genau, Stiller verkauft, nach Spieltag 4 oder Spieltag 5 wurde ich nervös, hab mir dann dafür Andrich geholt, muss man überlegen. Und mein Number 4 Pick, Bino Gittens. Ja, an den habe ich richtig beliebt. Hinrunde, naja, okay, ging dann so zum Ende der Hinrunde, hat er ja dann nochmal richtig
aufgedreht. Da war er gut, Hinrunde war gut, ja.
War gut, genau. Und dann auch direkt verkauft zur Winterpause. Und versucht da wieder ein bisschen in die Breite zu gehen, ne? Weil so. Ja.
Und, mit Stiller war bitter, Melo. Der ist echt schleppend in die Saison gestartet, ne? Der ist so, exakt. Ja, irgendwie kam da nicht so viel.
Mit Amura auch, ne? Amura ja. Auch eigentlich direkt ganz nachdem er wiedergekommen ist, übel geil.
Ganz ärgerlich.
Aber also ja, du hattest das richtige Gespür, wurdest nur panisch, kann man sagen.
Ja, exakt. Das ist auch meine Analyse zur Winterpause gewesen. Diese ultra panischen, sehr emotionalen Aktionen, ja, das ist eine Erkenntnis daraus, die werde ich in der kommenden Saison definitiv so nicht mehr machen.
Hatten wir alle schon, gedacht. Kann ja, ich dir so. Sagen.
Ja.
Also.
Aber das ist auch wahrscheinlich, wenn du Gejagter bist, ja. Ich glaube, damals auch in der Sommervorbereitung, ja. In den sozialen Medien, alle Melo, wir müssen mal irgendwie eincashen, der Titelverteidiger und so. Und dann diesen starken Draft und und dann wirst du nervös.
Hat das
ja.
Druckmachen also gefruchtet, ja, exactement. Dass wir den Druck gemacht haben. Haben wir dich damit aus dem Rennen genommen.
Genau. Und das nach Spieltag 4 dann theoretisch schon. Ja. Und dann weißt du schon, in welche Richtung das da geht. Und dann bist du durch. Ja, das mal so zu meiner Geschichte. So, und jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum. Jetzt können wir Luftschlösser bauen, Jungs. So, ihr seid an Position 1 gelost worden. Jetzt nochmal zu meiner Frage. Die Obvious-Geschichten, ja, würde ich jetzt mal vielleicht außen vor lassen. Die Top 3, Kimmich, Ulis, Kane, ja. Jetzt wird es nämlich richtig lustig, auch im Hinblick auf die kommende Saison. Wen würdet ihr als Number One Pick Stand jetzt in euer Team holen? Wer möchte anfangen? Traut sich keiner. Simon! Simon hat die Finger gehoben.
Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ohne Kimmich, Kane und Ulis?
Ohne Kimmich, Kane, Ulis.
Boah. Ja, also ich glaube, da habe ich sofort 3 weitere Namen im Kopf und das sind Würz, Musiala und Girassi. Und wenn Würz in der Bundesliga bleibt oder sogar vielleicht in Leverkusen.
Das musst du ja mit einberechnen. Ich habe natürlich auch direkt an Würz gedacht, aber ich dachte, ob ich den Stand jetzt picken würde, ja, also weiß ich nicht.
Mit der Garantie, dass Würz nächste Saison Bundesliga spielt, sage ich Würz. Mit einem Fragezeichen sage ich Musiala, weil da haben wir die Garantie, dass er nächstes Jahr Bundesliga spielt. Und den würde ich dann wirklich, ne, einfach so als Safe-Pick noch über Würz picken. das auch irgendwie so als kleinen Tipp für den Sommer, wenn sich das mit Wirtz jetzt wirklich noch über Wochen und Monate zieht und Ligen schon starten, vielleicht auch mit dem Draft, dass man dann das so ein bisschen im Hinterkopf hat, nachher wechselt er doch ins Ausland, ich gehe lieber mit Musiala, auch wenn ich Wirtz fühlen würde. Aber ich finde Guirassy auch irgendwie geil. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Musiala wieder so eine Saison spielt, wo er dann doch 5, 6, 7, 8 Spiele verletzungsbedingt verpasst.
Ja. Ja, ist ja immer so, ne?
Genau, der ist halt, hat immer so leichte Wehwehchen, ne? Das sind nie so ernsthafte Verletzungen, aber es sind halt dann schon auch hinten raus am Ende einer Saison dann häufig so an die 10 Spiele, die er halt irgendwie verpasst, ne? Und das ist halt schon ärgerlich. Da hast du bei Wirtz Stand jetzt, toi toi toi, mit Ausnahme von wirklich langwierigen Verletzungen, ne, wie sein Kreuzbandriss, hast du da ja wirklich eine Konstanz, was so Bundesliga-Minuten angeht. Aber ich fühle auch Guirassy richtig krass. Und ich fand jetzt in 2025 war der ja nicht nur in der Bundesliga, sondern auch europaweit mit der torgefährlichste Stürmer. Also der hat richtig geballt und enorm viel getroffen. Und wenn das jetzt so mit Kovac anhält,
ich wollte gerade sagen, da trustest du aber halt in Nico Kovac.
Ja, genau. Wenn das mit Kovac anhält, je nachdem, was Dortmund jetzt im Sommer noch für Transfers tätigt, könnte ich mir sogar vorstellen, auch mit einem Guirassy dann zu gehen an Nummer 4.
Ja.
Ist so ein, das wäre so ein Bauchgefühl-Pick.
Timo nickt immer fleißig, ist die gleiche Reihenfolge.
Ja, ist schwierig. Also Musiala hat man natürlich da direkt auch, aber ich bin kickbase-technisch, ich hatte ihn jetzt die letzten Saisons auch nie, deshalb konnte ich nie so eine richtige Bindung zu ihm aufbauen. Aber ich habe da noch immer gesehen, wenn die anderen ihn hatten, mussten ihn sehr oft auswechseln. Und der Schnitt, wo man eigentlich dachte, ey, ja, der muss ja immer 200 eigentlich machen, so geil wie der ist, der ist auch immer gar nicht so krass, wie man ihn sich denkt. Natürlich immer noch sehr, sehr gut, keine Frage, ne? Aber ja, ich sehe den jetzt nicht bei 6.400 rauskommen, so wie Olysee. So, weil der einfach zu oft dann irgendwie ausfällt. Schwierig. Ja, ich habe gerade auch nochmal so die Top-Spieler durchgeschaut von dieser Saison. Und ja, ist gar nicht so einfach. Also wenn man die Top 3 wegrechnet, dann ja, so ein Guirassy fällt da natürlich ins Auge. Aber ich bin skeptisch, was Kovac angeht in der zweiten Saison. Dann hast du natürlich so einen Amiri, den ich extrem geil finde. Auch preislich wahrscheinlich weniger werden als die. Aber auch da Mainz europäisch nächste Saison. Dreifachbelastung.
Möglicherweise also, sogar ein Wechsel.
Möglicherweise auch ein Wechsel. Bei Leipzig weiß man auch gar nicht, was so ist. Simons wird weg sein. Šeško wird vielleicht weg sein. Ne? Wen die sich holen, keine Ahnung. Also ja, schwierig. Also ja, schwierig. Ich weiß, wahrscheinlich würde ich Musiala nehmen, einfach als Value-mäßig, weil man den dann im Zweifel auch noch, irgendwer wird den schon haben wollen, wenn man ihn loswerden will. So. Aber ja,
ich glaube, keiner berieft mehr in Leverkusen?
Naja, da kannst du ja auch gar nicht mehr wissen, wer noch da ist. Grimaldo weg, Xhaka weg, vielleicht, also vielleicht beide, Frimpong ist schon weg, Wirtz vielleicht weg, Schick vielleicht weg, Alonso schon safe weg. Also, wen will man da noch nehmen? Tah weg. Das sind ja schon die besten Punkte.
Mhm. Ja.
Könntest jetzt gamblen und sagen, du pickst Sancho, aber weiß man nicht. Wäre schon ein hartes Gamble auf A4.
Stimmt, das müssen wir vielleicht auch nochmal der Community mit auf den Weg geben. Wir dürfen ja sogar im Draft auch Spieler picken, die noch nicht fest verpflichtet wurden, ne? Dass man da halt so ein bisschen ins Risiko geht. Ich erinnere mich
Ich ja bei UNDAF auch.
Genau, gemacht, du hast bei UNDAF damals zum Zeitpunkt des Drafts war der Transfer noch nicht offiziell. Dann davor das Jahr hat doch, glaube ich, jemand im Draft auch Kane gepickt, als er noch nicht safe war. Mhm. Und hat nicht sogar jemand Kyle Walker gepickt?
Ja.
Weil das lange danach aussieht, als würde der neue Rechtsverteidiger von Bayern werden. Das war aber auch geil. Und dann stehst du da statt mit 4 Picks nur mit 3 da.
Ist auch lustig.
Ja, aber gut, der Draft liegt ja auch noch ein bisschen in der Zukunft. Von daher ist auch gut, dass erstmal noch ein paar Transfers.
Jo.
Dann hoffentlich safe sind oder ein paar mehr Gerüchte und so. Ne? Also jetzt
wann geht's eigentlich los,
wäre schon sehr schwer.
22. August, ne? Glaube ich, geht's los mit dem Spieltag? Erste Bundesliga.
Keine Ahnung, kann sein, ja.
Ich habe irgendwie Rahmenplan irgendwie ganz mit einem halben Auge irgendwie gesehen, 22. August.
Ja, auf jeden Fall ungefähr vorher schon 3 Monate keine Bundesliga, ja.
3 Monate keine Bundesliga, hart. Aber wir haben ja trotzdem ein bisschen Fußball im Sommer. Die Club-WM, die U21, EM, glaube ich.
Juhu, ja.
Ja, da wird auf jeden Fall mal reingeluschert.
Reingeluschert machen wir jetzt auch. Ja, wir luschen hier nämlich jetzt in unsere Awards. Ja, ich führe euch so ein bisschen durch die Kategorien. Ja, ich gebe da auch so ein bisschen Background-Infos zu den Kategorien. Was haben wir uns dabei gedacht? Und dann wird heiß diskutiert, meine Herren. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist immer eine ganz tolle Geschichte. Deswegen auch immer Timo dabei, weil mit dir wird es immer kontrovers. Und das finde ich einfach auch sehr, sehr gut. Ja, muss man ja nochmal sagen. Also, ne, wir suchen uns die ja nicht einfach, machen nicht immer nur okay. Ja, du hast ja auch deine Ansichten und die sind ja auch fachlich auch immer fundiert. Also von daher wird das hier, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte gleich. Und am Ende, also es sind übrigens 9 Kategorien, die gehen wir durch. Und am Ende haben wir jeder natürlich auch nochmal so ein kleines Team of the Season mal zusammengestellt, legen das mal übereinander ganz, ganz schnell und dann gucken wir mal, ob es da auch irgendwelche Überraschungen gibt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Okay, ja. Wollen wir loslegen? Ja, sollen wir ein bisschen durchmischen? Oder? Ach komm, ich gehe einfach von... Die erste Kategorie, das machen wir ganz am Ende. So, wir fangen mal ganz entspannt an, meine Herren. Ja, den Oldie des Jahres. Welcher Ü30-Spieler hat in Kickbase vergangene Saison am besten performt und den größten Impact gehabt? Simon.
Ja, ist mir gar nicht so leicht gefallen. Also ich musste da immer so ein bisschen bei Transfermarkt.de auch mal ins Alter schauen, wie alt die Spieler dann tatsächlich sind, ob sie schon über 30 sind oder nicht. Ja, und als ich ihn dann gefunden habe, war es dann auch eigentlich klar, da habe ich dann nicht mehr weitergeschaut und ich habe mich für Willi Orban von RB Leipzig entschieden. 130.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
130 Punkte im Schnitt. 5 Saisontore. Bei nur 25 Startelf-Einsätzen und das bei RB Leipzig in einer Saison, die ohne europäischen Wettbewerb endet, also in einer sehr enttäuschenden Saison, finde ich, war er dann aus Kickbase-Sicht, und darum geht's ja, das sind ja die Kickbase-Awards, aus Kickbase-Sicht war er da wirklich einer, der enorm positiv herausgestochen ist. Wenngleich es natürlich super ärgerlich ist, dass er fast 10 Spiele nicht gespielt hat, ne? Wer weiß, was dann mit seinem Schnitt passiert wäre, ob er den hätte halten können, ob er vielleicht sogar noch besser gewesen wäre. Aber tendenziell wäre er wahrscheinlich eher ein Ticken schlechter gewesen. Nichtsdestotrotz, Willi Orban, Ü30, 130er Schnitt, kann man, glaube ich, nichts sagen.
Ja, muss man überlegen. Ganz knapp an der Top 10 rangeschraubt. Ne? Waren irgendwie 50, 60 Punkte, glaube ich, oder so. Unterschied auf Platz 10. Ich gucke nochmal eben zu Christensen. 60 Punkte. Also weiß Bescheid, ne?
Auch als Innenverteidiger 5 Saisontore und ich glaube, die hat er auch in einer sehr kurzen Zeit gemacht. Das waren irgendwie so 8 Wochen, wo er da 5-mal genetzt hat. Also es war schon big.
Ja, big ist ein gutes Stichwort, Timo. Erzähl.
Guter Pick. Ich habe aber, ich habe einen anderen und ich weiß nicht, ob ihr raten wollt. Ich kann euch ja immer so ein paar Tipps geben. Die Zuhörer können ja mitraten. Meiner ist auch ein Oldie, 33 Jahre alt. Ist schon seit der Saison 13-14 in Kickbase. Oh. Hat in seiner Kickbase-Journey alles schon erlebt, sagen wir mal. Also in der Saison 13-14 hat er einen 100er Schnitt. Sein Peak hatte er in der Saison 14-15 mit 120 Punkten im Schnitt. Sein Low hatte er in der vorletzten Saison. Da hat er nur 32 Punkte im Schnitt. Und in dieser Saison ist er wiedergekommen. Zweiter Frühling, 99 Punkte im Schnitt. Innenverteidiger auch. Ich habe sowieso ein Softwort für ihn, weil ich ihn auch früher schon mal im Kickbase-Team hatte und er da noch geil war. Und der hatte mal so eine Saison, wo er, glaube ich, 2 Saisontore hatte, beide gegen Schalke. Ist einer von den Mainzern, nämlich Stefan Bell.
Als du Schalke gesagt hast und die 2 Tore, das sind die einzigen, die er...
Und klar, der hat natürlich jetzt nicht den Overall Punkte-Dominanz wie Willi Orban, aber ich finde die Journey, die Kickbase-Journey von Bell auch irgendwie geil. Ich glaube, 13-14 war sogar die erste Kickbase-Saison, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist von Anfang an dabei gewesen, hat von 120 bis 32 mega. Punkte schon alles dabei. Und in dieser Saison halt wirklich nochmal gut gewesen. Also er war ja dann leider noch verletzt, aber der hat wirklich an einem 100er Schnitt gekratzt. Ich glaube, jetzt zum Ende 99 gehabt. Also Ich bin ein Freund von Stefan Bell.
Stark.
Guter
stark.
Name. Aber du hast mich ein bisschen hops genommen, Timo. Weil du hast alle Facts aufgezählt und ich dachte mir so, ja, ich weiß, wer es ist. Und dann kam noch so 33 Jahre alt, der Spieler, an den ich gedacht habe, auch 33 Jahre alt. Dann kam
reinschreien können.
99er Schnitt, der Spieler, an den ich gedacht habe, auch 99er Schnitt. Und ich habe an Provoleo von Augsburg gedacht.
Na, auch auch nicht schlecht. Ja.
Alter, so bitter. Weil über Rovileo habe ich auch nachgedacht. Ich finde so, ne, Augsburger Innenverteidiger und dann so von der alten Schule so schön dazwischen zimmern und dann 99er Schnitt. Respekt.
Safe.
Kommen wir vom Oldie des Jahres zum Talent des Jahres, also zum Saisonstart der vergangenen Saison. Voraussetzung unter 23 Jahre alt. Welcher Youngster hat den größten Impact in Kickbase gehabt? Diesmal darf Timo anfangen.
Youngster, beziehungsweise Talent des Jahres, genau. Ich muss kurz scrollen. Mhm. Bin aber da. Klar, also man kann jetzt natürlich die ganz offensichtlichen durchgehen. Florian Wirtz, ne, logischerweise. Hat jeder auf dem Schirm. Auch Hugo Ekitike. Auch völlig solide, ja, sind, denke ich mal, alle unter den Nominierten, Tom Bischoff auch. Ich bin auch hier ein bisschen gegen den Strom gegangen, weil
deswegen haben wir dich auch geholt.
Auch da die Journey interessant fand. Nicht unbedingt die Kickbase-Journey, weil er ist ja logischerweise noch ein junger Spieler, aber vor der Saison halt auch einer gewesen, der so gut wie gar nichts gekostet hat und aus dem Nichts ein absoluter Unterschiedsspieler geworden ist, auf einer ultra schwierig zu besetzenden Position, Champions League klar gemacht, Nathaniel Brown, muss ich sagen. Also finde ich sehr, sehr cool, was der diese Saison gemacht hat.
Mega. Mega.
Ja, wenig.
Oh, Simon. Simon guckt verdutzt.
Nee, wenig überraschend war natürlich Nathaniel Brown auch in meinen Gedanken. Auch klar. Hugo Ekitike, über den habe ich natürlich auch nachgedacht. Ich habe aber auch über Namen wie Paul Nebel nachgedacht, der wirklich auch eine Brettsaison bei Mainz gespielt hat und das in seiner ersten wirklichen Bundesliga-Saison, war ja, glaube ich, letztes Jahr an den KSC nach Karlsruhe verliehen und da er in der zweiten Liga auch ganz gut performt. Dann habe ich kurze Zeit über Leopold Querfeld nachgedacht, der in der Rückrunde wirklich enorm performt hat für Union, aber da war es mir halt eine zu kleine Sample Size, hat einfach zu wenig gespielt, um ihm dann den Award der gesamten Saison zu geben. Und mein Award geht an einen Spieler, den Timo genannt hat und ausgeschlossen hat, und das ist tatsächlich Tom Bischoff. Und ich kann mich erinnern, am Anfang der Saison, als er dann so seine Einsätze bekommen hat, haben den wirklich Kickbase-Manager für 500.000 ins Team geholt. Und ab dem
Zeitpunkt... Haben wir in der Sommervorbereitung, Simon, ganz kurz, den haben wir mit Max von Create Football in der Sommervorbereitung als den Spieler der Season, als einen der Breakthrough-Spieler des, oder wenn nicht sogar den Breakthrough-Spieler der Season announced.
Ich erinnere mich, ja. Aber das hat ja trotzdem auch ein paar Wochen gedauert, bis er dann wirklich da seine Einsätze bekommen hat. Und mit dem Zeitpunkt seiner ersten Einwechslungen waren es da, glaube ich, hat er sich da wirklich etabliert und ist neben Kramaric, würde ich behaupten, zur wichtigsten Stütze im Hoffenheimer Spiel geworden. Und Hoffenheim, die haben eine wirklich schlechte Saison gespielt. Wir standen kurz vor der Relegation, jetzt auch nochmal am letzten Spieltag, hätte Heidenheim das Spiel gegen Bremen gewonnen, dann wäre Hoffenheim jetzt wahrscheinlich in der...
Da hätte Werder ruhig mal eine Bulle taken können für die Bundesliga, also wirklich.
Timo, ich bin ehrlich, ich wäre absolut fein damit gewesen. Ich wäre absolut fein damit gewesen. Ich habe allen meinen Freunden auch gesagt, ey, ich nehme die Niederlage mit Kusshand, wenn Hoffenheim in die Relegation geht. Naja, leider nicht. Heidenheim hat nicht mitgespielt. Aber nochmal, ne, der ist jetzt aktuell bei einem Marktwert von über 20 Millionen, hat einen 107er Schnitt beim Tabellen-15. Der Liga. 5 Tore, 2 Vorlagen, also der hat jetzt auch nicht riesig gescored, aber trotzdem beim viertschlechtesten Team der abgelaufenen Saison ein über 100er Schnitt, ja, gehört für mich einfach in die Kategorie an Nummer 1. Ich komme nicht an ihm vorbei.
Mhm. Ja, auch sehr, sehr gut. Also war bei mir, glaube ich, auch als A, 1 B zwischen Brown und Bischoff, weil ich jetzt nicht Wirtz nehmen wollte. Weil der ja gefühlt auch schon, also Newcomer, stimmt ja, der ist zwar noch ein Talent, aber der ist ja schon lange in unserem Leben jetzt mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Das sind ja alles Überraschungen hier, die hier rausgeknallt werden, ne? Aber bei dem Thema bleiben wir jetzt auch. Überraschung der Saison, meine Herren. Welches Team und welcher Spieler? Simon macht das Team. Timo macht den Spieler, haben, was Kickbase-Punkte angeht, krass positiv überrascht. Simon, du darfst anfangen mit dem Team.
Ja, ich habe mich beim Überraschungsteam, was Kickbase-Punkte angeht, für Mainz 05 entschieden. 37.823 Gesamtpunkte in der Saison geholt.
Kommst du da nur drauf?
Auf Platz 7 des Gesamtrankings, also ein bisschen underperformed, was ihre tatsächliche Tabellensituation angeht. Also minimal, ich glaube, sie sind jetzt am Ende Sechster geworden und in der Kickbase-Tabelle sind sie Siebter. Aber zur Einordnung, Freiburg ist Fünfter geworden in der echten Bundesliga-Tabelle und in Kickbase nur auf Platz 10. Deswegen Mainz 05, mein Überraschungsteam, was Kickbase-Punkte angeht. Also ich erinnere mich an die Sommervorbereitung, Melo, und da waren wir beide der Überzeugung, dass Mainz ein Go-To-Team ist und auch ein Überraschungsteam sein wird in Kickbase. Aber dass sie dann am Ende doch, glaube ich, 3, 4, 5 Spieler über 100 beziehungsweise knapp unter 100 im Schnitt haben, das war, glaube ich, so dann doch nicht so zu erwarten.
Ja. Ja, das sehe ich genauso. Und übrigens, wir beiden waren die Einzigen, die, ich glaube, Kickbase-Lehrer hat diesen Post abgesetzt damals auf Instagram. Wird Mainz europäisch spielen? Waren wir die beiden Einzigen, die gesagt haben, jo, am Ende der Saison wird Mainz auch packen und europäisch platziert, wo auch immer. Nur mal so, Credibility. Mit Timo zusammen im Podcast hier, das heilige Drei-Könige-Gestirn hier. Timo, gehst du mit? Ja, ne? Ist jetzt gerade kein großes Ding.
Ja, da sind Simon und ich uns das erste Mal auch, also nicht, dass wir bis jetzt immer krassen Disput hatten. Eigentlich haben wir uns immer die Hand gegeben, aber ja, ich hatte auch meins. Also ganz klar.
Ja.
Geile Leistung gezeigt. Also auch wirklich Konstanz über die ganze Saison. Klar hatten sie am Ende jetzt ein bisschen ihre Downphase, haben so ein bisschen den Flow verloren, aber Champions League wäre vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen gewesen. Von daher absolut zu Recht. Überraschungspunkt da. Ist natürlich auch ganz geil, die Kategorie. Da konnte ich auch ein bisschen in die Research gehen. Auch da kann man natürlich wieder so einen Bischof, so einen Brown nehmen. Ne? Aber ich wollte nicht, dass sich das jetzt so doppelt. Deshalb habe ich auch einen Spieler genommen, den vorher überhaupt keiner auf dem Schirm hatte vor der Saison. Nämlich Dennis Wawro. Auch ein absolutes Brett. Thema plus 5 geklärt. Also was der irgendwie an Punkten da geliefert hat. Ultra stabil und das bei Wolfsburg, die auch mal wieder eine absolute im Rahmen ihrer Möglichkeiten schlechte Saison abgeliefert haben. Respekt.
Sehr, sehr stark.
Sehr guter
ist
Name.
Fest verpflichtet, ne? Glaube ich, oder? Wir haben sie jetzt, glaube ich, gegönnt, ne?
Ja, ich glaube,
gar nicht für, so teuer.
Ja, für 3 bis 4 Millionen oder so war die Kaufoption. Also ein absoluter Schnapper.
Nee, 4.
Ja, der absolut gehypte war ja eigentlich Koulirakis in der Sommerpause. Den wollten sie ja für richtig viel Geld, haben sie dann auch für relativ viel Geld geholt. Und Wawro war so dahinter, wo man sich dachte, ja, okay, der wird vielleicht hinter Bornau und Koulirakis dann ein paar Minuten hier und da mal bekommen, aber war eigentlich direkt gesetzt, weil ich glaube, Bornau damals auch verletzt war und richtig geil gepunktet. Also Wawro sehr, sehr überraschend auch, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Melo, ich muss nochmal rein.
Gerne.
Ich bin nämlich beim Spieler, Überraschungsspieler, wie folgt rangegangen. Und zwar habe ich geguckt, dass ich einen Spieler da nehme in der Kategorie, der schon in der Vorsaison in seinem Team eine tragende Rolle hatte. Also wirklich dann so einen Schritt nach vorne gemacht hat in Kickbase, dass das sehr überraschend kam. Und da bin ich tatsächlich bei einem Bremer gelandet und bei Jens Day. Der war ja in der Vorsaison schon absolut gesetzter Stammspieler bei Bremen und hatte letztes Jahr einen 72er Punkteschnitt und hat dieses Jahr mit einem 110er Schnitt gefinisht. Also der Sprung in seinen Punkten ist halt so enorm krass gewesen und das hat, glaube ich, alle überrascht.
Das ist für mich auch immer noch der randomste also ich weiß auch gar nicht warum. Immer wenn Tor in Bremen war gefühlt in der Konferenz, war es Stay.
Ja, vor allem.
Und ich dachte mir immer so, wieso?
Die Jahre davor war der so ein Chancentod. Ich habe immer gedacht, Mann, Bremen spielt so schöne Angriffe heraus und warum ist Jens Stay derjenige, der den Abschluss kriegt? Weil der war immer so schlecht da drin. Der hat immer jeden geilen Angriff zunichte gemacht, weil sein Abschluss so schlecht war. Und dieses Jahr ballert er alles rein, was ihm vor die Füße fällt. 10 Saisontore, what the fuck? Als zentraler Mittelfeldspieler.
Wie nachhaltig es wird, sehen wir ja dann nächste Saison.
Wenn er denn da bleibt.
Kommen wir mal von der Überraschung der Saison zur Enttäuschung der Saison. Welches Team, in diesem Fall startet dann Simon mal mit dem Team und welcher Spieler, Timo startet mit dem Team, die Enttäuschung, und Simon dann mit dem Spieler und dann tauschen wir gleich. Welches Team und welcher Spieler haben, was Kickbase-Punkte angeht, natürlich dann wieder krass unterperformt?
Okay, was Kickbase-Punkte angeht, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das müsste ich jetzt vielleicht gerade mal gucken. Ich habe das so verstanden, dass es allgemein um die Performance ging. Aber das passt auch so, weil ich einfach dann auch nochmal, wir haben ja gerade auch schon kurz über Hoffenheim gesprochen, über meine guten Freunde, aber also Entschuldigung, was da auch gemacht wird mit eigentlich, ich meine, die haben ja keine krassen Spieler verloren. Kramaric ist immer noch da, so, die haben extrem, kommen wir auch später nochmal zu, bei einer anderen Kategorie. Also, die haben auch investiert. Ja, also, das ist jetzt nicht so, dass da Graupen rumlaufen. Mhm. Aber es ist einfach, wenn du jeden zweiten Spieltag dann auch zu Hause gedemütigt wirst, weil selbst Mainz drei Viertel des Stadions voll machst. Und das kann mir keiner erzählen, dass sich das dann auch nicht auf die Leistungen auswirkt, finde ich. Das merkt man einfach, finde ich. Also von Saison zu Saison. Ich meine, letzte Saison haben sie sogar noch nach Europa geschafft. Es war aber auch eher so ein Schneckenrennding, muss man sagen. Und jetzt mit der Dreifachbelastung. Also ja, für mich trotzdem wieder mal enttäuschend Hoffenheim. Und das klingt immer so, als wenn man so ein knallharter Traditionalist, aber ich finde, es hat sich auch langsam so ein bisschen die Geschichte auserzählt. Ich finde, die haben keinen Mehrwert für die Bundesliga in irgendeiner Weise. Haben auch die Bundesliga international nicht gut vertreten. Von daher, ja, für mich in Kickbase enttäuschend und auch in Real Life absolut enttäuschend, Hoffenheim.
Mhm. Sticht. Gehen wir mal rüber. Sticht. Ja, dann fangen wir mal mit dem Spieler an. Simon.
Ja. Da gibt es, glaube ich, zwei Spieler, die alles überschatten, was Enttäuschung angeht. Erste Name, für den ich mich tatsächlich nicht entschieden habe, schlussendlich, weil ich dann auf den anderen Spieler getroffen bin, ist Victor Boniface. Der war lange Zeit meine Enttäuschung der Saison, aber ich habe mich dann schlussendlich für Dennis Undaf entschieden. Ja, die Facts, die kann ich auch noch mitliefern. Letzte Saison 157 Punkte im Schnitt. Und ja, es war eine Vizemeistersaison. Und ja, Gerassi war da und alles aus einem Guss. Natürlich gehört das dazu, aber die nackten Fakten, die müssen wir bewerten. Und viele haben Undaf letzten Sommer auch eingepackt, weil sie gesehen haben, er hat 157 im Schnitt gemacht. Viele haben da gottlos overpaid. Einige haben ihn im Draft relativ früh vielleicht sogar gezogen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man den Draft gemacht hat. Ja, und diese Saison ist er auf einen 87er Schnitt gekommen. Und sicherlich gehört zur Wahrheit auch dazu, dass er die ein oder anderen Wehwehchen hatte, die ein oder andere Verletzung war auch dabei, aber es waren auch wirklich über viele Wochen einfach ein mannschaftliches und ja individuelles Leistungstief, in dem er sich befunden hat. Und ich glaube auch nur, dass er auf seinen 87er-Punkteschnitt gekommen ist, weil er in den letzten 4-5 Spielen nochmal grüne Balken geliefert hat. Also ich glaube, wäre jetzt sein kleines Hoch zum Ende der Saison hin nicht gewesen, dann wäre sein Schnitt sogar noch schlechter gewesen. Und nehmen wir mal an, er wäre bei einem 80er-Schnitt rausgekommen oder unter 80er-Schnitt, dann hätte er den Schnitt aus der Vorsaison halbiert. Und ich glaube, das reicht, um zu sagen, Enttäuschung der Saison.
Ja gut, was soll ich dir sagen? Also das war die Kategorie, die ich natürlich, wo ich am wenigsten überlegen musste. Da musste ich nur in mein Team schauen.
Das gleiche Argument wollte ich gerade auch ziehen, mit Openda
zum Beispiel. wer hätte es ahnen können? Also ich hatte auch, also es war ja der vierte Rundenpick, also von daher war es jetzt gar nicht so schlimm, es war höchstens finanziell schlimm in dem Fall,
ja,
als ich da einen sehr teuren Spieler hatte. Und die Sache war halt, ich hatte mir natürlich schon gedacht, ey, 157 wird safe nichts, ne? Aber vielleicht so 120, 130, so, kann ja auch, wenn Stuttgart meinetwegen auf Platz 5, 6, 7 kommt oder so, ne? Aber dass der dann wirklich, also im mittleren 70er-Bereich gepunktet hat, dann wirklich, bevor er sein Hoch hatte jetzt zum Ende, das hatte ich nicht kommen sehen, bin ich ganz ehrlich. Und da war ich dann auch nochmal enttäuschter. Tat weh. Was soll ich sagen?
Absolut. Ihr seid euch voll einig, ihr beiden, ey. Ja. Was ist los?
Ja, bislang.
Ja, gut, also das war ja auch, also wer seinen Schnitt halbiert, das ist schon, kommt man schwer dran vorbei, ne?
Kleiner Ausblick in die Zukunft, so. Was sagt ihr, Undaf, in der kommenden Saison? Ist der einer für einen Draft? Ist das einer, auf den ihr gehen würdet, auch in anderen Ligen zum Saisonstart? Oder erstmal abwarten.
Problem ist halt auch da, dass wenn sie in die Europa League kommen, dann hast du auch wieder dieses Rotationsproblem. Ne? Und das,
werden sie
das
aber
war
nicht.
Auch in dieser Saison dann teilweise, dass er halt in der Champions League immer gespielt hat und dann auch ein bisschen überspielt wirkte, seinen Startelfplatz manchmal verloren hat, weil dann auch formschwach gewesen. Und das kannst du halt dann mit Euroleague auch haben. Ne? Und das deshalb, also ich würde ihn schon holen, glaube ich, weil er hat ja jetzt auch zum Ende nochmal gezeigt, was er kann. Ich glaube, über die Fähigkeit müssen wir nicht sprechen. Aber ich glaube, er ist tendenziell ein Spieler, der auch zu Beginn 5 bis 10 Millionen zu teuer sein wird. Einfach aufgrund des Namens.
Ja, check. Gehe ich mit.
Mhm. Cool. Wir wechseln die Kategorie. Wir gehen jetzt mal zum... Was machen wir denn? Ja, die beiden machen wir gleich. Direkt hier nach. Jetzt wird es nämlich spannend. Kategorie Neuzugang des Jahres. Welcher Spieler hat er gemessen an seinem Startpreis in Kickbase den größten Impact? Und wer, irgendeiner von euch, nennt jetzt Ulis? Dann gibt's Ärger. Wer möchte?
Ja, ich kann gerne anfangen. Nee, Ulis habe ich nicht mit reingenommen, weil der ja, glaube ich, auch mit über 35 Millionen in die App kam. Ne, das heißt, sein Startpreis war ja jetzt auch nicht allzu günstig. Aber natürlich, wenn man den knapp über Marktwert einpacken konnte, dann ja, hat man da natürlich den besten Spieler der App gepickt, ganz klar. Nee, ich habe über Tim Kleindienst nachgedacht. Ich habe über Sano nachgedacht von Mainz 05 im zentralen Mittelfeld. Habe mich aber schlussendlich für Nick Woltemade entschieden. Denn der war ja schon in der Vorsaison in der App aufgrund seiner Bremer Vergangenheit und hatte einen sehr geringen Marktwert vergangenen Sommer, als die meisten Ligen gestartet sind, weil er einfach dann ablösefrei nach Stuttgart gewechselt ist und man da natürlich noch nicht absehen konnte, welche Rolle er da spielt, wie seine Saison verlaufen wird. Und ja, jetzt sind wir eine Saison weiter schlauer und sehen 12 Tore, 2 Vorlagen. Ich würde sagen, seit der Winterpause Stürmer Nummer 1 im Angriff des VfB Stuttgart, unverzichtbar. Und ja, Glückwunsch an die Manager, die ihn zu einem Zeitpunkt ins Team geholt haben, als das noch nicht so absehbar war, weil die haben auf jeden Fall ins Team gelandet, gemessen an seinem Kickbase-Marktwert. Den hat er auch vervielfacht im Laufe dann der Rückrunde. Von daher, Nick Woltemade ist mein Neuzugang der Saison.
Ja, bei mir können wir es kurz machen, weil wir schon über ihn gesprochen haben. Ich habe jetzt hier Tom Bischoff gepickt.
Ah.
Weil er eben so günstig war. Ich meine, 500k auf 25 Millionen kann man schwer toppen. Ich hatte auch einen Mazzima überlegt, aber auch der ist ja ein Neuzugang und der war gar nicht so günstig, als er reinkam, so für 5 gekommen. Aber ist dann noch gesunken auf 2. Aber letztendlich habe ich mich dann für Bischoff entschieden.
Mhm. Cool, das ging ja schnell. So, das war die Kategorie. Jetzt machen wir es mal etwas globaler. Ja, jetzt gehen wir mal zum Trainer des Jahres, meine Herren. Was hat das damit zu tun? Hä? Ich erkläre es euch. Welcher Trainer hat den besten Job gemacht und sein Team zu starken Kickbase-Punkten geführt? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Timo.
Also ich kann gerne anfangen. Ich habe mich für Dino Topmöller entschieden, tatsächlich.
Oh, ja.
Ich meine, ist auch wahrscheinlich ein jetzt nicht sonderlich überraschender Pick, aber wenn du als Eintracht Frankfurt in die Champions League kommst, während dir in der Winterpause, noch dein bester Spieler weggekauft wird und du trotzdem in die Champions League kommst, dann also verdienter kann das meiner Meinung nach gar nicht sein.
Ja, sticht. Nick, habe ich auch. Ich habe mich für Dino Topmöller entschieden. Auch wenn man es jetzt mit der Kickbase-Brille sich anschaut, ne, du hast einen Nathaniel Brown, glaube ich, 102 im Schnitt, Koch über 110 im Schnitt, Christensen 110 im Schnitt, Hugo Ekitike deutlich über 100 im Schnitt, Mamouche phasenweise, glaube ich, an den 200 im Schnitt gekratzt. Also, ne, auch was Kickbase-Punkte angeht. Und das hatte ich so, bevor ich jetzt in die Recherche gegangen bin, gar nicht so geteert, den habe ich noch vergessen, auch über 100 im Schnitt, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass doch so viele gute Punkte bei Frankfurt schlussendlich im Kickbase-Team standen. Und ja, von daher, glaube ich, bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, dass das Topmöller seine Frankfurter da wirklich zu guten Kickbase-Punkten geführt hat. Ich habe auch über Niko Kovac nachgedacht. Aber da war halt dann wieder das Ding mit der Sample Size, ne? Wer, glaube ich, nur 20 Spiele von 34 an der Seitenlinie steht, dem kann ich dann irgendwie den Award nicht geben, weil es dann einfach zu wenig Spielzeit ist. Aber gemessen an der kurzen Spielzeit hat er natürlich die Dortmunder auch zu krassen Punkten geformt. Also das darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Die letzten Wochen, die letzten zwei Monate von Borussia Dortmund, die waren aus Kickbase-Sicht brutal. Also da ging es richtig ab.
Kriegt einen kleinen Sonderaward, ne? Machen wir so einen Neuzugang-Trainer im Laufe der Saison des Jahres.
Genau.
Ja, ist so. Ist klar. Und neben dem Trainer des Jahres wollen wir natürlich auch nach mir den besten Manager des Jahres küren. Ja? Welcher Sportdirektor hat denn bei der Kaderzusammenstellung den besten Job gemacht und die besten Kickbase-Punkte eingekauft? Bleiben wir wieder bei Frankfurt?
Also bei mir, ich weiß, es ist langweilig, aber ich kam nicht drum rum, Krösche. Ja, also ich bin mal bei Transfermarkt.de reingegangen. Ich habe aber immer noch einen Bonus für euch. Ich habe auch den schlechtesten Manager mitgebracht.
Okay.
Nicht mit Namen, aber den Verein. Name war mir dann doch zu blöd, das noch nachzuschauen. Aber fangen wir erstmal beim Besten an. Krösche, 50 Millionen Gewinn über die Saison gemacht, Transfererlöse, Saldo, Ekitike geholt, fest, ne, nachdem er ja letzte Saison erstmal geliehen war, für 16. Tert geholt, Christensen geholt, ja, wirklich drei absolute 10 von 10 Transfers, auch in Kickbase, ich meine, Simon hat schon gesagt, über 100, alle im Schnitt, in der Winterpause auch schon mal quasi auf einen möglichen EKTK-Abgang vorbereitet mit einem Wahi, den man sich dann schon mal geholt hat, den ich auch definitiv noch nicht aufgeben würde, interessanter Spieler für die nächste Saison vielleicht noch, ja, also da wirklich absolute Macher-Performance. Schlechtester Manager geht für mich an Hoffenheim, wer auch immer der Manager ist. Herzlichen
nicht
Glückwunsch.
Nicht Schalke? Gibt's ja gar nicht. Der hätte,
ja,
der,
Schalke hätte auch nicht schlecht, aber Schalke hat immerhin noch so einen Ziller oder so geholt und hat auch tatsächlich es nicht geschafft, 44,4 Millionen Transferminus zu erwirtschaften, obwohl man Maxi Bayer verkauft hat.
Ja.
Da sind unter anderem dabei einen 18 Millionen für den Logic, einen 10 Millionen für den Touré, 9,5 für den Prass, 9 für den Gift Orban. Ja, und so geht das dann halt weiter, ne? Also krass, was da an Geld verbrannt wird, kann ich nur sagen. Ich meine, soweit ist Frankfurt ja nicht weg, rein örtlich gesehen. Da sollte man vielleicht mal rüberschauen, wie die das machen. Deshalb, aber für mich Manager des Jahres, Krösche, kommt man schwer dran vorbei.
Applaus, Applaus.
Ja, kann man wenig gegen sagen. Ich habe mich für einen Manager entschieden, der nicht ganz so obvious ist wie Krösche. Denn ich habe mich, und den Namen musste ich googeln, für Marinko Jurendic entschieden. Der ist Sportdirektor beim FC Augsburg. Und der hat Spieler geholt wie Matsima, Giannoulis, Claude Maurice. Onyeka, Cesiger und auch Kevin Schlotterbeck. Fand ich, hat auch zumindest in der Hinrunde seine Einsätze gehabt, wo der ganz gut performt hat. Das waren schon auch starke Transfers, ne, wenn man das jetzt so im reellen Fußball sieht. Aber auch in Kickbase, finde ich, waren Matsima natürlich immer brauchbar mit dem Zeitpunkt, als er dann wirklich zum Stammspieler wurde. Und Claude Maurice hat auch Phasen gehabt, wo der richtig rasiert hat in Kickbase. Ich glaube, sogar einmal einen gelben Balken geholt, irgendwie mit 3 Toren und einer Vorlage oder so. Giannoulis, fand ich, war eigentlich auch immer ein recht solider Kickbase-Punkter da oft über die linke Seite. Cesiger, nach seinem Winterwechsel auch wirklich gut performt und gut gepunktet. Also, der hat einen starken Job gemacht und das, obwohl im Sommer Arne Engels gegangen ist, du hast einen Demirovic abgeben müssen. Also, die hatten ja schon auch namhafte Abgänge, die sie kompensieren mussten. Und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Also wäre ich Augsburg-Fan, dann wäre ich sehr zufrieden mit seiner Arbeit gewesen.
Ja, stark. Back-to-back muss man jetzt mal schauen, ne? Ob es dann, ich sag mal, so eine nachhaltige Entwicklung auch geben kann. So
ja, Frankfurt, ob man auch alle, schon über Jahre alle halten kann. Also ich glaube, halb Europa muss hinter Matsima her sein, weil vom Profil her ist der einer der besten Verteidiger Europas oder hat zumindest Potenzial dazu. Also wäre ich Borussia Dortmund oder noch eine Kategorie drüber, würde ich mich auf jeden Fall mit ihm beschäftigen. Und wir müssen natürlich auch gucken, was mit Claude Maurice ist, was mit Giannoulis ist. Ich glaube, da gibt es Gerüchte um Benfica Lissabon oder so. Ja, mal abwarten. Kann sein, dass sie auch ein bisschen zerrupft werden.
Okay. Dann haben wir jetzt noch die zwei wichtigsten Kategorien, bevor wir gleich fertig werden und unsere Top 11 nochmal uns gegenseitig um die Ohren hauen. Ja. Wir fangen mal mit dem Okay. Most Improved Player. Welcher Spieler hat sich im Vergleich zur Vorsaison am meisten verbessert und einen großen Schritt auch in Sachen Kickbase-Punkten gemacht?
Ja, interessante Kategorie gewesen, weil ich fand, es gab gar nicht so krass, also man kann natürlich jetzt rein nach den Punkten gehen, ne? Das wäre aber ein bisschen langweilig, habe ich nicht gemacht. So viel kann ich schon mal spoilern, dass man einfach den Spieler raussucht, der in der letzten Saison halt im Vergleich zur letzten Saison am meisten hoch gemacht hat. Ne? Da habe ich trotzdem als Honorable Mention einfach mal Kimmich mit reingenommen, weil der sich wirklich gesteigert hat. Also ich glaube ungefähr 50 Punkte im Schnitt. Muss man auch erstmal schaffen. Dann habe ich als Honorable Mention auch noch eine Bremer mit reingenommen. Ja, Romano Schmid, nicht Stay, aber Schmid. Der auch echt stabil war diese Saison, muss man wirklich sagen. Mhm. Und auch sehr konstant. Aber ich habe mich dann tatsächlich für ein Duo entschieden. Einfach, es war ein bisschen langweilig, gib's zu. Ich kann mich auch für einen entscheiden, aber sie gehören ein bisschen zusammen. Und ich wollte auch den Verein einfach auch mal ein bisschen würdigen, weil ich denen noch keinen Award gegeben hatte. Sie haben sich gar nicht, also sie haben sich schon gesteigert, sagen wir so. Der eine hat sich, glaube ich, so 15 Punkte gesteigert, der andere ungefähr sogar 20. Was redet jetzt im Vergleich beiden, zu Kimmich Simon? Gar nicht so viel ist. Bitte?
Redet Timo über uns beiden, Simon?
Ja, ihr habt euch ja eher nicht so gesteigert. Aber nee, ich habe mich für Vincenzo Grifo und Ritz Doan entschieden.
Hey,
ich wollte einfach Freiburg ein bisschen loben. Und gerade bei Grifo, für den habe ich ja einen kleinen Softspot. Ich meine, ich habe ihn in der letzten Saison in der ersten Runde gepickt. Da hat er seine Downer-Saison. Aber einfach, dass er auch jetzt nochmal wiedergekommen ist und wieder in der Top 15 ist, genauso wie Doan, ist einfach geil. Auch, ich meine, den hätte man auch als Oldie, glaube ich, mit reinnehmen können.
Ja.
Habe ich jetzt hier mit reingenommen. Einfach auch großen Respekt wieder vor der Freiburg-Saison, ja, auch wenn sie es jetzt nicht in die Champions League geschafft haben. Doan sich auch, wie gesagt, ungefähr 20, 25 Punkte ungefähr gesteigert, auch extrem konstant gewesen. Jetzt vielleicht wechseln, muss man mal schauen. Aber die beiden, finde ich, haben es auch absolut verdient.
Stark.
Starke Namen. Also zu 100% gehe ich da mit. Ich habe noch über weitere Kandidaten nachgedacht. Und generell muss ich sagen, ich habe es oft erlebt, dass Leute an diesen Award rangehen und unter Most Improved dann auch irgendwie so Zweitjahresprofis nehmen, wo man dann an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, die sind in einem Alter, die sind entwicklungsfähig, das ist normal, das ist menschlich, dass die sich verbessern. Also das ist nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, dass die einfach einen Schritt nach vorne machen, allein schon der Erfahrung wegen. Und deshalb habe ich versucht, auf Spieler zu gehen, die schon ein bisschen älter sind, die ich vielleicht auch schon mehrere Saisons in der Bundesliga gespielt haben, aber sich trotzdem nochmal signifikant verbessert haben in ihren Leistungen und speziell natürlich auch in den Kickbase-Punkten. Und da habe ich auch Ritz Doan auf der Liste gehabt. Der hat sich enorm verbessert. Ich glaube, von einem 88er-Schnitt auf einen 112er oder so. Also es war wirklich schon auch eine starke Punkteleistung oder Punktesteigerung. Ich habe über Najem Amiri nachgedacht, letztes Jahr 100 im Schnitt gehabt, dieses Jahr 130, also auch um 30 Punkte verbessert. Dann über Nick Woltemade habe ich auch nachgedacht. Der hat ja schon Ansätze gezeigt in der Vorsaison bei Werder Bremen, dann speziell auch in der Rückrunde, aber der fällt halt so ein bisschen in die Kategorie junger Spieler, zweite wirkliche Bundesliga-Saison, da ist eine Entwicklung irgendwo normal. Aber ich habe mich auch in dieser Kategorie schlussendlich für Jens Day entschieden. Finde ich, der ist 28 Jahre alt und dass der sich so verbessert, dass der so eine Performance dahinlegt, so eine Steigerung in seinen Leistungen zeigt, finde ich schon außergewöhnlich. Und deswegen musste ich ihn ein zweites Mal oder einen zweiten Award geben.
Cool.
Zu Recht auch. Also Amiri hatte ich auch auf dem Schirm, aber man muss halt sagen, seitdem er zu Mainz gewechselt ist, die 100 Punkte waren ja auch noch mit Leverkusen-Performances. Und im Vergleich dazu hat er sich dann gar nicht so verbessert, sonst hätte er es natürlich auch verdient gehabt. Aber Stay auch, safe, guter Pick. Also auch, wie gesagt, immer noch most random, out of nowhere, improved, warum auch immer.
Ja. Ja, nicht out of nowhere, unsere last but not least, die wichtigste Kategorie. Und zwar, meine Herren, macht euch bereit, richtet nochmal eure Krawatten, euren Smoking hier, ja, ein bisschen abstauben hier. So, Spieler Ulis, der Saison Ulis in Kickbase Ulis. Welcher Spieler Ulis ist der Ulis MVP Ulis, der Kickbase Ulis Saison Ulis?
Und jetzt auf drei.
Eins, zwei.
Ja, meine Herren. Ich habe Ulisse. Also ich bin ja immer ein Freund davon, ich sag mal, nicht die offensichtlichen zu nehmen, hat man ja jetzt auch gemerkt bei den Awards, aber ich bin die Top 25 durchgegangen. Ich habe irgendwie versucht, den nicht zu nehmen.
Top 1000 durchgehen, ist doch scheiße.
Ja, ich hab irgendwie versucht, den nicht zu nehmen, aber unmöglich. Also die Saison, ich hatte es ja auch in meiner Prediction, ne? Ich meine, wir haben Muro oft genug dafür kritisiert, dass er den genommen hat an Pick Nummer 1. Ich habe mich mittlerweile schon entschuldigt dafür.
habe ich gesehen, ja. Muss ich auch schmunzeln.
Ich hatte vor der Saison, hatte ich ihn bei 170 im Schnitt, was ja echt gut ist, aber ich hätte halt nie gedacht, dass der 34 Spiele spielt. Er war bei Crystal Palace immer mal wieder angeschlagen, immer mal wieder verletzt, dass der so eine Musiala-Saison spielt, dachte ich halt. So, ich hatte ihn, glaube ich, auf Platz 11 oder so mit 170 im Schnitt, aber halt nur, ich glaube, 28 Einsätzen oder so. Mhm. Und da kam er dann halt nicht auf die Platz 1, 2, 3 oder so, wo er mit dem Schnitt theoretisch hingehört hätte. Aber dass er wirklich dann so konstant spielt, immer Startelf, also ich glaube, naja, nicht immer Startelf, nee, aber schon in jedem Mal, Spiel, ne, zum Einsatz kommt, dann auch noch so gut ist, also da wirklich größter Respekt. Also selbst in Harry Kane ausperformt, weil wenn man bei Bayern Stürmer ist, ist man in Kickbase schon immer der Favorit auf dem Platz 1. Ich kam nicht drum rum. Ich musste leider Ulisse nehmen.
Ja. Gab's da schon mal, dass irgendjemand so einen Schnitt hatte, ein Spieler, Kimmich Prime?
Naja, 200, Kane hatte letzte Saison, glaube ich, am Ende, hatte er nicht sogar 200?
Ich glaube 206, ne? Und Lewandowski doch in seiner 41-Tore-Saison auch über 200 im Schnitt, glaube
ich. Ja. Aber halt nie 34 Spieler, glaube ich.
Ja, ja.
Ja. Ey, Ulis, was war das für eine Saison? Das hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Und da, ich finde, Muri dafür zu kritisiert zu haben, finde ich das falsche Wort. Wir waren halt einfach verwundert, dass er so ins Risiko geht mit seinem Number One Pick, ne, dass er da den Gamble eingeht mit einem Spieler, von dem man wusste, dass der in den letzten Jahren einige Spiele verpasst hat, verletzungsbedingt. Man wusste nicht, wie fit ist er wirklich. Wie kommt er auch bei einem großen Club wie dem FC Bayern überhaupt rein? Wird er von Anfang an da eine große Rolle spielen oder nicht? Da waren viele Fragezeichen einfach im vergangenen Sommer, ohne dass wir jemals eine Bundesliga-Minute von ihm gesehen haben. Und da dann eine sichere Bank wie Harry Kane liegen zu lassen, war halt sehr, sehr risikoreich. Aber es hat sich ausgezahlt. Und das sind ja auch dann schöne Kickbase-Geschichten, ne? Dass da Manager ja voll ins Risiko gehen und dann schlussendlich auch belohnt werden. Aber nochmal zum Spieler selber, 12 Tore, 15 Vorlagen, damit der beste Vorlagengeber der Liga gewesen, in Summe 27 Scorer, 198 Punkte im Schnitt, also knapp unter den 200 im Schnitt gewesen, was ja auch irgendwie so eine absolut krasse Marke ist, wenn man die 200 irgendwie knackt oder erreicht. 6.733 Gesamtpunkte, damit der beste Punkte auch in der App, also ich glaube, ein verdienteren MVP kann es bei den Kickbase Awards gar nicht geben. 25 grüne Balken bei 28 Startelf-Einsätzen. Insgesamt in jedem Bundesligaspiel zum Einsatz gekommen. Das ist ja auch das, was Timo eben angesprochen hat. War immer einsatzfähig. Respekt dafür. Und das, obwohl die ja auch einen tiefen Champions League-Run hatten. Gut, Viertelfinale, aber es war ja schon dann auch in dem neuen System mit dem Liga-Modus, waren das ja nochmal mehr Spieler als in den Jahren zuvor. Und ich ziehe mir meine Statistiken auch häufig aus FODMOB. Und da hat er auch ein Durchschnittsrating von 7,99. Und wenn man sich das mal
am höchsten von allen, ne? Also das ist irre.
Im Vergleich zu anderen Spielern anschaut, ist eine 7,99 Durchschnittsbewertung bei FODMOB schon ein absolutes Brett. Also das ist wirklich richtig krass. Und das zeigt auch, dass er in jedem Spiel, in dem er auf dem Platz stand, nie enttäuschend war. Der hat kein schlechtes Spiel gemacht, kein einziges. Und das ist schon krass. Auf diesem hohen Niveau, so konstant und ohne Leistungsabfall, Respekt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was sagt ihr? Back-to-back nächstes Jahr oder gibt es einen, der ihm da den MVP streitig machen kann?
Genau, wer könnte da jetzt ran? Wird's im Bayern-Trikot? Klauen die sich da Punkte? Laufen die sich da
über den Haufen? Es ist auch schwer darüber zu diskutieren, weil es kommt halt wirklich auf Verletzungen, vielleicht auch mal eine Gelbsperre oder so an. Ne? Also theoretisch kann es auch wieder, also ich würde jetzt immer mit Kane gehen, ehrlich gesagt. Das ist für mich immer die sicherste Bank, weil Stürmer bei Bayern, der macht immer seine Tore so. Und so ein Außenspieler, der auch Dribbling oft gefoult wird und, ne, also man sieht's ja bei Musiala, bei Wirtz auch, ja, immer mal kleine Verletzungen möglich sind. Ich glaube, ich wäre trotzdem bei Kane, ehrlich gesagt.
Ich wäre bei Kimmich. Der wird nochmal so eine konstante Season spielen. Es gibt kein Argument dagegen zu sagen, da wird ein Downfall irgendwie sichtbar oder der riskiert da irgendwas. Das definitiv nicht. Der wird wieder über 6.000 Punkte kommen.
Ich finde, an Ulis Kickbase-Punkten im nächsten Jahr hängt eine ganze Menge dran, was auch das Thema Wirtz angeht. Sollte Florian Wirtz zum FC Bayern wechseln, dann verteilt sich das punktetechnisch hinter dem Stoßstürmer Harry Kane so krass. Also da ist dann Wirtz, ein Musiala und ein Ulis, die alle irgendwie was vom Kuchen abhaben wollen, die alle ihre Ballkontakte haben wollen, alle ihre Szenen haben wollen. Und ich habe da so ein bisschen Zweifel dran, dass dann wirklich einer der drei punktetechnisch so heraussticht, um dann im 25 bis 35 Tore Harry Kane den MVP streitig zu machen. Deswegen wäre ich auch bei Timo und sage, Harry Kane wird nächstes Jahr MVP, vorausgesetzt, Florian Wirtz wechselt wirklich in diesem Sommer zum FC Bayern. Wenn nicht, sage ich, kann Ulis es nochmal wiederholen, wenn er verletzungsfrei bleibt.
Okay. Das waren die Kickbase Awards der Saison 25-26. Jetzt wird's wieder emotional. Oh Gott. Aber wir wollen ja nochmal eben ganz schnell im Schnelldurchlauf die Top 11 von euch hören. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es da Überschneidungen gibt. Ich glaube, ja, ein großer Teil, das ergibt sich dann letztendlich auch aus dem, was wir jetzt schon gehört haben in den Awards. Aber vielleicht gibt es ja nochmal so die ein oder andere Überraschung. Also ich nenne euch die Position und ihr haut dann einfach immer nochmal abwechselnd kurz eben die Namen raus und dann wissen wir ja schon, wo es die Überschneidungen gibt. In welchem System spielt ihr denn? Fangen wir mal so an. Simon, 4-4-2, 3-5-2, was machst du?
3-5-2.
Ich im 3-4-3, meine Favorite-Formation.
Okay, cool. Ja, fangen wir mal hinten an im Tor. Simon?
Ich habe mich für Vasil von St. Pauli entschieden. Ich finde, das war so ein Keeper, der...
Ja, Schnelldurchlauf.
Ja, trotzdem muss ich dann noch einen Satz loswerden, Melo.
Ja, mach.
Ich fand, die letzten Jahre kamen Aufsteiger-Keeper hoch, die dann nicht ganz so krass performt haben. Und ich finde, Vasil, jetzt glaube ich auch ein 99er-Schnitt, war mal wieder so ein Keeper von einem Aufsteiger, der wirklich richtig krass war. Und was ich auch erstaunlich das fand.
Und lässt grüßen, Simon.
Was mich, ja, aber der Aufstieg von Bochum ist doch Jahre her gewesen.
Ortega oder? Lässt auch grüßen.
Ja, das ist alles schon lange her.
Ja, ja, aber das ist, aber Simon hat schon recht. Also die letzten Jahre, man hat vergeblich den nächsten Riemann gesehen.
Ja, aber was will ich ja damit sagen? Also, ne, was, guck mal, wie lange das her ist, ne?
Ja. Ja, und der hat halt 4 Elfer gehalten, ne? Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, der kommt in mein Team of the Season. Hm.
Schön.
Absolut gerechtfertigt. Ich habe mich für Finn Dahmen entschieden von Augsburg. Einfach weil, also ja, ist ein bisschen vielleicht auch unfair, weil er eigentlich ja erst zur Rückrunde reinkam, aber umso beeindruckender fand ich dann auch, wie er dann aufgespielt hat. Ne? Also hatte er auch diese Fast-Rekordsache mit, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er zu Null hatte. Also war wirklich stark. Am Ende auch in Kickbase 115 im Schnitt. Auch wenn er nur die halbe Saison gespielt hat, allein schon für die Story, dass man als zweiter Keeper startet in die Saison und dann noch so eine Saison spielt, fand ich Finn Dahmen schon geil.
Hey, zu Finn Dahmen muss ich sagen, den habe ich mir in meiner Main-Liga in der Winterpause für 1 Million geholt, als der Marktwert von 500.000 hatte. Als die Meldung kam, hier Jes Torup denkt über einen Torhüterwechsel nach, habe ich gedacht, komm, gehst einfach mal drauf, weil ich gesehen habe, er ist auf dem Markt. So habe ich ihn für 1 Million geholt und habe ihn dann, glaube ich, irgendwann im Laufe der Rückrunde für 17 Millionen an Konkurrenten verkauft oder so. Also auch transfertechnisch einen richtig geilen Hit gelandet.
Wisst ihr, warum ich so grinse? Denn das Gleiche habe ich gemacht, aber bei Sorare.
Stimmt, bei Sorare habe ich mir den auch geholt. Ja, damals, ja.
Dreierkette. Ihr spielt beide mit drei Devs. Legt mal los. Simon, schnell die Namen durch.
Matsima, Vavro, Christensen.
Mhm. Timo?
Ja, sind wir fast gleich. Ich habe Vavro, Matsima und Alfonso Davies.
Oh, ganz kurz zu
Davies. Bei Davies, muss ich sagen, hat mich auch positiv überrascht, die Saison. Ja. Leider jetzt zum Ende natürlich verletzt gewesen, tut ein bisschen weh. Aber davor bin ich extrem konstant gewesen. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, dass er nochmal so eine Saison drin hat, weil er auch so ein Musiala-Spieler war, wo man immer dachte, ey, der ist richtig geil, aber er kriegt sich so richtig in den Kickbase-Live-Match-Day gezaubert. Aber diese Saison dann doch nochmal, also habe ich mich hier für Davies entschieden.
Cool. Dann bleiben wir mal bei dir. Du hast eine Fünferreihe im Mittelfeld, ne?
Yes, die Fünferreihe. Wie viele Bayern hast du? Ami, ich habe nur zwei Bayern. Also ich habe in dem Team auch insgesamt nur drei Bayern drin.
Okay.
Amiri habe ich drin, Kimmich, gut, kommt man auch schwer drum rum, genauso wie Olysee. Und dann natürlich Florian Wirtz und Ritz Doan.
Sehr gut. Kennen wir alle den Namen aus den Awards? So, Simon?
Ja, sticht. Also ich habe Wirtz, Amiri, Kimmich und Ulis und habe ja nur eine Viererkette im Mittelfeld. Also Doan ist raus, dafür habe ich einen Stürmer mehr.
Okay, alles klar. Dann Simon, deine drei.
Harry Kane, Hugo Ekitike und Serou Girassi.
Sticht.
Okay, da haben wir tatsächlich keinen gleich. Auch wenn ich sagen muss, ich tue mich sehr, ich hätte auch gerne noch einen Stürmer gehabt, muss ich sagen. Weil ich habe mich zwischen Ekitike und Tim Kleindienst sehr, sehr schwer getan. Ich habe mich dann doch für Tim Kleindienst entschieden irgendwie. Ist aber Cointoss, also im Endeffekt kann man auch, also Ekitike auch sehr, sehr gut. Und daneben habe ich Johnny Burkhardt.
Mhm.
Stark.
Auch ein guter Name, ja.
Gut, sehr gut. Ja. Und keiner von euch mal Mamouche oder so nochmal so als kleines Abschiedsgeschenk?
Ja,
oder
der
so?
Ist nicht mehr in der Bundesliga, der kann auch nicht mehr, der kann da nicht mehr jetzt die Woche in Season kommen.
Nee, finde ich auch. Also, wer jetzt Mamouche noch irgendwie einen Award gibt oder ein Team of the Season hat und so, das passt für mich auch nicht. Der ist raus, der hatte die Hälfte der Saison gar nicht gespielt.
Sehr schön, Jungs. Pünktlich fast, ne? Bisschen überzogen, aber das gehört sich. Gehört sich
ja auch Saisonabschluss.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ist ja wie Klassenfahrt. Wir sitzen hinten in der letzten Reihe da im Buszimmer.
Oh ja, ey, das war wirklich mein Stammplatz, ne?
Ja, man auch. Bis dann mal der Busfahrer so eine Vollbremsung hingelegt hat und ich dann auf einmal vorne saß. Ich habe da hinten immer rumgegeiert, ehrlich. Ey. Ich war immer so der Klassenclown. Aber gut. Meine Herren, eine Abschlussfrage. Timo, was wünschst du dir für die neue Kickbase-Saison? Erzähl.
Was wünsche ich mir für die starke Kickbase-Saison? Weniger Bayern-Dominanz, muss ich sagen. Ich finde das leider, seitdem es Kickbase gibt, ist Bayern halt bis auf ein Jahr immer Meister geworden, glaube ich. Und das ist leider einfach ein bisschen, da kann Kickbase auch nichts für, ne? Das liegt natürlich an der Liga an sich. Die sind die beste Mannschaft, spielen am besten, haben natürlich dann auch die besten Punkte, von daher alles gut. Jetzt hatte man natürlich die Hoffnung, dass man mit Leverkusen nachhaltigen Verfolger hat oder sogar einen, der mal ärgern kann. Haben sie ja auch einmal gemacht, aber jetzt werden sie halt auseinandergekauft, wie es bei Dortmund auch war. Schwierig. Aber wenn ich mir eins wünschen dürfte, wenn es auch unrealistisch ist, würde ich sagen, weniger Bayern-Dominanz und etwas mehr Durchmischung.
Mhm. Simon, gib mal einen Ausblick.
Herr Simon darf sich nichts wünschen.
Nein. Simon soll sich nichts wünschen. Das gibt eh nur Enttäuschung. Gib mal einen kleinen Ausblick in die neue Creator-Liga-Saison. Du bist ja hier auch unser im Hintergrund, ne? So ein bisschen mit Pötti zusammen, unser Admin. Ne? Bleibt die Konstellation? Gibt es neue Manager, die du im Blick hast? Fliegen welche raus? So wie Timo zum Beispiel? Nein.
Wäre gerechtfertigt nach der Saison.
Du hast ja gerade schon gesagt, weniger Dominanz in der Liga. Ne? Dann müssen wir beiden halt unsere eigene Liga spielen. Timo ist ja ist kein Thema. Tun wir ja sowieso. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich hoffe.
Hast du irgendwelche Ideen?
Ich hoffe natürlich und wünsche mir auch, dass der Kern so zusammenbleibt. Ich fand das schon eine ganz, ganz coole Truppe. Ich werde natürlich auch mal schauen, ob es nicht den einen oder anderen Creator gibt, der sich jetzt im Laufe der Saison auch hervorgetan hat, was so Content angeht, ob der nicht ein potenzieller Kandidat wäre, um aufgenommen zu werden. Dann werde ich natürlich jetzt zeitnah auch mal eine Abstimmung reingeben in der WhatsApp-Gruppe, wer denn überhaupt Interesse hat, noch weiterzumachen, nächste Saison wieder anzutreten. Und je nachdem, was sich da für ein Bild ergibt, muss man ja sowieso dann nochmal tiefer gehend in die Planung gehen. Ich finde, wir sollten definitiv an unserem Draft-System festhalten. Und das wird, glaube ich, im kommenden Sommer ein bisschen komplizierter, weil uns eben unser Main-Admin Pöti ja verlassen wird. Das hat er jetzt zum Ende des letzten Spieltags auch schon angekündigt. Draft muss auf jeden Fall sein. Ich finde, das ist so ein bisschen Tradition jetzt auch und das macht auch extrem viel Spaß so mit der Truppe. Und ansonsten müssen wir auf jeden Fall mal in den Feinschliff gehen, was noch weitere Regeln und Modi angeht, weil ich fand, und das lag, glaube ich, nicht nur ausschließlich an meiner aussichtslosen Tabellensituation, sondern ich fand, das ist dann hinten raus, so die zweite Hälfte der Rückrunde ungefähr, fand ich, war dann schon sehr ausgelutscht und irgendwie alles, der Spaß dann auch so gut wie raus, die Motivation war nicht mehr so da vorhanden und vielleicht kriegen wir da so ein bisschen durch einen Feinschliff, durch weitere Regeln, durch weitere Modi irgendwie nochmal so ein bisschen Würze rein, ein bisschen mehr Spannung rein, dass wir da dann nochmal in die Detailideen gehen, was man da denn umsetzen kann, um das nicht auch in der Rückrunde ein bisschen, ja, spaßiger und spannender
zu machen. Wir haben ja schon mit Soft Reset gespielt, ne? Kam ja auch nochmal zu dem Draft dazu, ne? Muss man ja noch berücksichtigen, nur im Kontext nochmal, ne? Ja. Sonst hätte ich ja die Idee gehabt, ich mache das in meinen privaten Ligen immer so, immer Halbserien zu spielen, ne? Damit du wirklich auch nochmal, also quasi wie so ein Hard Reset. Theoretisch, muss man mal überlegen. Aber ja, da können wir uns ja nochmal abstimmen. Aber hören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja sehr gerne. Ne? Wir sind da letztendlich genauso wie alle anderen auch, egal ob Creator oder nicht. Ja, also die Motivation, die geht so ab Anfang, Mitte 20. Spieltag so um den Dreh, ist ausgelutscht. Ne? Da muss man Ideen und Kreativität irgendwie walten lassen. Also bin ich mal gespannt, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit bis dahin. Sehr schön. Ihr Lieben, wenn ich mir was wünschen darf, bleibt bitte so, wie ihr seid. Ja, das ist gut so. Und Timo, wir hören uns ganz, ganz sicher in der Sommervorbereitung wieder. Wir haben da ein bisschen was mit dir auch gemeinsam und mit Mats von Create Football und Co. wieder vor. Das wird eine ganz interessante Vorbereitung. Die wird noch intensiver als die letzte. Da waren wir ja sogar schon bei 2 Episoden die Woche. Also da haben wir echt viel vor. Wir treffen uns ja auch schon in 3 Wochen, Simon, zur Vorbereitung auf den Sommervorbereitungsmarathon. Von daher, ich wünsche euch den Segen der Sommerpause, ihr Lieben, und einen sehr guten Trainer für Schalke, Timo.
Ja, Kwasniok wird es ja wahrscheinlich. Erholt euch gut von den Strapazen und wir hören uns, würde ich sagen, in der nächsten Saison. Frisch erholt aus der Sommerpause und hoffentlich mit ein bisschen mehr Zuversicht, was Schalke angeht.
Danke für deine Zeit, Timo, hat Spaß gemacht.
Immer gerne, mir auch, danke.
Ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.